Deutschlandfunk.
Mit US-Präsident Donald Trump ist er richtig dicke.
I have a great relationship. I'm really lucky. I have a great relationship with President Trump, who I consider really a close friend.
Er ist spendabel.
The money of FIFA is your money.
Und er ist sehr empathisch.
Today I feel a migrant worker.
Als Multimillionär kann er sich ohne Probleme in die Lage von Arbeitsmigranten hineinversetzen. Es geht um...
Please welcome football's number one fan, the FIFA president Gianni Infantino.
Gianni Infantino, Herrscher der FIFA. In der kommenden Woche startet die FIFA Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko. Und wir fragen uns kurz vor WM-Start, wie konnte Gianni Infantino so mächtig werden? Und wie hat er es geschafft, die WM ausgerechnet in die USA zu bringen, wo Fußball, sagen wir mal, eigentlich keine große Rolle spielt?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Hi. Ein Thema mit spannenden Perspektiven und den Hintergründen dazu, das bekommt ihr in diesem Podcast. Heute ist Mittwoch, der 3. Juni. Superlative sind ja eigentlich die Spezialität von Donald Trump. Aber Gianni Infantino ist da auch richtig gut drin.
It will be the greatest not just sports event, but the greatest show that our planet has ever seen and probably will.
Die kommende Fußball-WM wird die beste Show, die die Welt je gesehen hat. Und er hat dafür gesorgt. Wie er das gemacht hat, damit hat sich mein Kollege Maxi beschäftigt, der in den letzten Monaten so viel Zeit mit Videos und Audios von Gianni Infantino verbracht hat, dass er die Sätze von ihm schon vervollständigen kann.
Ich kann mitreden, dass die WM eine Abfolge von mehr als 100 Super Bowls werden wird. Das sagt er ständig. Und ich kann mitreden, wenn er jedes Mal, wenn er vor einem amerikanischen Publikum spricht, erklärt ihn erstmal, ja, also auf der ganzen Welt heißt es ja Football. Nur in Amerika heißt es ja Soccer. Aber wir müssen uns mal dran gewöhnen, dass wir hier Football. Ich kann es nicht mehr hören, Rahel.
Maxi Rieger ist das.
Ich bin seit einigen Jahren freier Sportjournalist, vor allem für den Deutschlandfunk.
Zusammen mit seinem Deutschlandfunk-Kollegen Matthias Friebe hat Maxi einen Podcast über Gianni Infantino gemacht. Behind the Games, wer den Sport kontrolliert, heißt er. Findet ihr in der Deutschlandfunk-App. Wir verlinken euch den Podcast aber auch nochmal in den Shownotes zu dieser Folge. Wenn wir uns den Background von Gianni Infantino mal genauer anschauen, was sollte man über ihn wissen?
Also Gianni Infantino ist ein Schweizer, ist 1970 im Schönbrick geboren, sehr schönes Bergdorf.
Im Wallis, ne?
Im Wallis, genau, in der Nähe von der italienischen Grenze. Seine Eltern sind auch italienische Einwanderer. Und ich war auch in Brick und habe mir ein bisschen was über die Historie des Orts erzählen lassen. Und er hatte tatsächlich eine relativ schwierige Kindheit, weil die Italiener da, die da als Gastarbeiter rübergekommen sind, seine Eltern waren das, wurden da diskriminiert. Mhm. Und er wurde eben auch dann diskriminiert und gemobbt. Und er hatte dann aber, er ist Italiener und die Familie ist auch italienisch, sehr schnell natürlich seine Liebe zum Fußball dann auch gefunden. Hat auch dann selber gespielt, aber hat schnell gemerkt, wie er selber gesagt hat, okay, also
mit
Talent,
nix, mit Talent, der großen Karriere.
Talent hat er dafür nicht auf dem Platz. Ja. Aber er hat halt, und das fand ich sehr spannend, zumindest so wie er das im Nachhinein erzählt, und es stimmt auch, dass das passiert ist, er hat halt sehr schnell mit Freunden einen Fußballclub übernommen. Und wir hören mal rein, wie er das geschafft hat.
I was passionate about football from very young and with a group of friends we took over the local Italian team in the Swiss mountains. We won the election to take over this Italian club with the killer argument, which was that my mother was ready to wash the jerseys of the team for free.
Also er hat gleich gezeigt, was so ein Wahlversprechen auslösen kann, schon in seiner Jugend. Die Mutter wäscht die Trikots, also bitte wählt mich. Und es hat dann tatsächlich auch geklappt. Er hat den Club übernommen und da sieht man halt schon sehr früh, er hat halt wirklich ein Organisationstalent und eben auch einen, ich sag mal so, einen Willen zu gestalten, mal ganz wertneutral.
Und eine Mutter, die ihn unterstützt.
So.
Und er spricht aber auch unfassbar viele Sprachen, ne?
Ja, er spricht 7 Sprachen. Mhm. Das ist natürlich auch darin begründet, dass er im Wallis groß geworden ist, weil das ein Sprachkonglomerat ist. Du hast natürlich Deutsch, du hast französische Einflüsse, du hast Italienisch und Spanisch kann er auch sprechen. Er spricht auch Arabisch und ich glaube, irgendeine Sprache habe ich jetzt noch vergessen.
Englisch, oder?
Englisch, stimmt. Genau. Englisch spricht er auch. Also wirklich sehr sprachbegabt und das ist eben tatsächlich etwas, was auch durch seinen Geburtsort eben begründet ist, weil das sehr vielsprachig da ist.
Jetzt kannten ihn
vor ja gut 10 Jahren außerhalb der Fußball-Bubble eigentlich ja wirklich nur wenige irgendwie. Wie hat er es geschafft, dann zum mächtigsten Mann im Weltfußball zu werden?
Ja, er war tatsächlich eigentlich Team Nummer 2 oder er war ein Ersatzkandidat eigentlich. Er sollte eigentlich gar nicht FIFA-Präsident werden. Er war UEFA-Generalsekretär, das ist kein schlechter Job. Aber niemand hätte gedacht, dass er derjenige ist, der dann FIFA-Präsident wird. Diese Aufgabe hatte eigentlich Michel Platini. Das war damals der Präsident der UEFA, großer Fußballer in den 80er Jahren
gewesen. Der war wirklich ein großer Fußballer.
Der war wirklich ein großer Fußballer, der hatte Talent und nicht zu knapp. Und der sollte eigentlich dann Präsident werden.
Auf Sepp Blatter nachfolgen, ne?
Genau. Da gab es 2015 nach vielen Jahren, wo das unter der Oberfläche gebrodelt ist, ja dann die große Korruptionsaffäre bei der FIFA, wo dann eines Morgens kurz vorm FIFA-Kongress in Zürich mal kurz 7 FIFA-Funktionäre aus dem Hotelbett geholt wurden und verhaftet wurden. Und infolgedessen ist Sepp Blatter dann eben zurückgetreten bzw. hat seinen Rücktritt angekündigt. Und dann war eben ein Machtvakuum da und es war eigentlich klar, Michel Platini ist der Kronprinz von Blatter und wird das übernehmen. Aber dann passiert was im Zuge des Wahlkampfs, nämlich dass im Zuge der Ermittlungen rauskommt, dass es mal eine Zahlung von 2 Millionen Euro von Blatters FIFA an Platini gegeben hat. Und da gibt es keine Verträge zu. Beide sagen, das war ein Beraterhonorar, wurde per Handschlag ausgemacht. Und später stellte sich dann auch raus vor Gericht, das scheint auch so passiert zu sein. Damals, im Oktober 2015, ist es dann aber so, dass als diese Zahlung rauskommt und Ermittlungen losgehen, die FIFA-Ethikkommission Blatter und Platini suspendieren. Und das heißt, auf einmal ist der alte Präsident sowieso weg, aber auch sein Kronprinz ist weg.
Und der Weg ist frei.
Und der Weg ist frei, denn die europäischen Verbände wollen natürlich einen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken. Die Zeit ist knapp, man hat den Generalsekretär, man schickt ihn ins Rennen und so wird Gianni Infantino dann aufgestellt und gewinnt dann 2016 auch die Wahl.
Ihr beschreibt Gianni Infantino in eurem Podcast ja wirklich auch als Menschen, der Macht extrem gut versteht. Was macht er anders als andere?
Er treibt das System FIFA erstmal auf die Spitze, nämlich als er 2016 im Wahlkampf dann seine Wahlkampfrede hält. Beim Kongress, da sitzen Vertreter von mehr als 200 Fußballverbänden, die eben den Präsidenten wählen. Es gibt Gegenkandidaten. Und da tut er etwas, was die Grundlage für das ist, was dann in den nächsten 10 Jahren ist und die Grundlage von seiner Macht ist. Er verspricht diesen Verbänden mehr Geld.
The money of FIFA is your money. It's not the money of the FIFA president. It's your money. You are the national associations. And the money of FIFA has to serve for the development of football and not for anything else.
Und du hast den Applaus gehört. Mhm. Das war, glaube ich, das einzige Mal, dass während dieser Reden von den anderen Kandidaten und ihm applaudiert wurde. Weil das ist genau das, was die Funktionäre hören wollten. Ah, da ist jemand, der verspricht, dass Geld. Das Geld von der FIFA besser verteilt wird. Mhm. Und er hat dieses Wahlversprechen dann auch gehalten. Und damit eben das Geld fließt, muss das Geld natürlich reinkommen. Die FIFA hatte tatsächlich Anfang der Nullerjahre so ein bisschen finanzielle Probleme. Und auch das muss man sagen, das hatte er geschafft. Er hat die Finanzen der FIFA auf sehr, sehr gesunde Beine gestellt. Und das schafft er eben auch dadurch, dass er gar keine Skrupel hat, mit wem er dann Deals eingeht. Also von wo das Geld kommt, ist ihm ziemlich egal. Hauptsache, das Geld fließt.
Bei Autokraten Kohle locker machen? Kein Problem für Infantino, sagt mein Kollege Maxi. Dazu passt natürlich auch der Mega-Deal zwischen der FIFA und dem größten Ölkonzern der Welt, Aramco aus Saudi-Arabien. Den haben die FIFA und Aramco 2024 bekannt gegeben. Naja, und eins von Gianni Infantinos großen Zielen war es eben auch, die Fußball-WM 2026 in die USA zu bringen. Und es gibt offenbar schon sehr früh Verbindungen zwischen Infantino und den Amerikanern. Im Juni 2018 steht dann fest, yo, die jetzt kommende WM, die findet in Nordamerika statt. Das klappt.
So we have a winner for the 2026 FIFA World Cup. The member associations of Canada, Mexico and USA have been selected by the FIFA Congress to host the 2026 FIFA World Cup. Thank you.
Es wird die größte WM aller Zeiten. 48 statt vorher 32 Mannschaften. Ein Riesendeal für die FIFA. Es geht um zweistellige Milliardenbeträge. Aber warum ausgerechnet Nordamerika? Warum die USA, die ja eigentlich gar keine Fußballnation sind, die zu Fußball Soccer sagen? Und vor allem gab es mit Marokko damals ja auch einen aussichtsreichen Gegenkandidaten.
Genau, Marokko und die nordamerikanische Bewerbung liefern sich ein Duell. 2018 wird das entschieden. Und die US-Bewerbung oder die nordamerikanische Bewerbung, die war schon besser. Einfach weil eben mehr Geld und mehr Stadien und so weiter und so fort. Aber es gibt eben die Vermutung, eben durch diese Kontakte, die es da gegeben hat, dass Infantino auch sehr früh eben gesagt hat, okay, ich sorge auch dafür, dass ihr die WM bekommt. Das war lange Zeit eine Vermutung. Naja, und dann passiert 2020 das, was immer mal wieder passiert. Donald Trump verplappert sich.
You just didn't stop. You wanted to have it there and I wanted to have it there and we really did it before we came to office. Before I got into office, we did that one.
Ja, da ist er in Davos. Neben ihm sitzt Infantino und er sagt dann, du wolltest die WM, ich wollte die WM und wir haben das gemeinsam gemacht, noch bevor ich ins Amt gekommen bin. Und Donald Trump ist ja das erste Mal 2017 ins Amt gekommen. Das heißt, da sagt Trump der aller Öffentlichkeit, ja, ich habe mit Infantino das eigentlich schon ausgedealt, dass die USA die WM 2026 bekommen würde. Etwas, was eigentlich gar nicht an die Öffentlichkeit kommen sollte.
Und was zeigt diese Vergabe? Aber ihr habt euch ja auch andere Vergaben angeguckt im Podcast darüber, wie bei der FIFA WMs vergeben werden.
Da hören wir einmal Alexander Koch. Das ist nämlich ein ehemaliger FIFA-Kommunikationsmitarbeiter, der eben 2010 bei dieser Vergabe das ziemlich nah erlebt hat.
Wenn etwas bei einer WM-Vergabe keine Rolle spielt, dann ist es die Bewerbung. Die interessiert niemanden.
Also es ist völlig egal, ob du das schönste Stadion hast, was dabei zählt, ist, welche Kontakte hast du, welche Versprechungen kannst du machen. Entweder damals war es ein kleines Exekutivkomitee, die kannst du dann bestechen. Oder jetzt, wenn es die ganzen Fußballländer sind, die ganzen 211 Verbände, dann geht es halt darum, kannst du Druck auf diese Länder ausüben, kannst du denen Wirtschaftsdeals versprechen. Aber es geht nicht darum, was jetzt am besten für den Fußball ist.
Das heißt, Fußball spielt vielleicht eine Rolle, aber am Ende des Tages spielen Geld, Macht, Politik und gute Verbindungen ganz, ganz wichtige Rollen.
Ja, also Fußball ist bei der Vergabe einer Fußballweltmeisterschaft am Rand.
Was spannend ist, ne? Weil während WMs wird ja immer wieder betont, Fußball und Politik voneinander eigentlich zu trennen.
Ja, das ist das Lieblingsargument von auch Gianni Infantino.
Wenn es passt, ne? Wenn es passt, ist ja.
Genau, und er ist aber jemand, der diese Grenze zwischen Sport und Politik so verwischt, wie das vielleicht kein anderer Sportfunktionär vor ihm gemacht hat, weil er eben inzwischen so eine enge Verbindung zu Trump hat. Er hat ihm ja einen Friedenspreis.
Den FIFA-Friedenspreis.
Den hat er sich selbst ausgedacht, weil Trump sich ja immer beschwert hat, dass er keinen Friedensnobelpreis kriegt. Und dann hat Infantino gesagt, ja, dann machen wir halt von der FIFA einen Friedenspreis und schenken ihm den Donald Trump. Die FIFA sitzt jetzt auch im Friedensrat, im sogenannten von Trump. Und das ist eigentlich schon so eine Parteinahme, so eine politische Parteinahme von Infantino, dass es tatsächlich auch inzwischen eine Ethikbeschwerde gibt, weil eigentlich der FIFA-Präsident politisch neutral sein muss. Und das ist er ganz offensichtlich nicht.
Was würdest du denn sagen nach diesem riesen FIFA-Skandal 2015, ne, wo es um Korruption und alles Mögliche ging? Die FIFA wollte sich eigentlich verändern. Wie hat sie sich mit Blick darauf unter Infantino entwickelt?
Es ist schlimmer geworden. Das Beste, was Sepp Blatter passieren konnte, war Gianni Infantino, weil auf einmal sieht die Amtszeit von Sepp Blatter aus wie ein Kindergarten.
Eine lupenreine Präsidentschaft.
Ja, und die Reform ist eben auch deswegen gescheitert, das zeigen dann auch die Gespräche, die wir geführt haben, weil es eben keinen Kulturwandel gegeben hat. Es wurden ein paar Leute ausgewechselt, aber die Kultur im Fußball, in den Fußballgremien, die Kultur der Männerbünde. Es gibt kaum Frauen in diesen
auch
Gremien.
Auch in eurem Podcast, ne? Es kommt fast keine einzige Frau vor. Steht das sinnbildlich dafür, wie der Weltfußball an der Spitze organisiert ist?
Ja, das ist sehr sinnbildlich dafür, dass Entscheidungen hauptsächlich oder fast immer nur von Männern getroffen werden. Und diesen Kulturwandel hat es eben nicht gegeben. Und wenn diese Fußballfunktionäre eben auch gewohnt sind, dass der Präsident die Richtung vorgibt, dann haben sie eben auch kein Problem damit, wenn Infantino im Hinterzimmer die Richtung vorgibt. Und er hat es eben auch geschafft, das zu erfüllen, was er versprochen hat. Es gibt mehr Geld, die Funktionäre kriegen mehr Geld, die Verbände kriegen mehr Geld. Er hat neue Stellen geschaffen, um mehr Funktionäre irgendwelche Posten zu geben, die dann eben auch gut bezahlt sind. Und wenn man eben, wie DFB-Präsident Bernd Neuendorf, der im FIFA-Rat sitzt, 250.000 US-Dollar pro Jahr kriegt für einen relativ simplen Job, ja, dann kritisierst du vielleicht halt auch nicht mehr so viel.
Vom 11. Juni bis zum 19. Juli geht diese WM, also 5,5 Wochen lang Fußball, Fußball, Fußball. Und wenn man monatelang zum Thema Macht, Geld, Politik, Korruption in der FIFA recherchiert hat und sich die Hintergründe dieser WM so genau angeschaut hat, kann man so eine Weltmeisterschaft dann noch normal schauen?
Die letzte WM, die ich wirklich unbeschwert erlebt habe, das war 2010. 2014.
In Südafrika.
Südafrika. So, da war dann wirklich noch Party. So 2014.
Da war ja auch Shakira.
Ja. Und es war guter Fußball von den Deutschen. Ja. 2014, klar, Weltmeisterschaft, das war irgendwie nochmal, also da habe ich irgendwie auch gefeiert, aber irgendwie auch schon mit ein bisschen mehr Skepsis. Und ab 2018 habe ich fast gar nicht verfolgt und 2022 habe ich beruflich verfolgt, aber dann eben auch mit einer Distanz beziehungsweise mit...
Mit einem anderen Fokus wahrscheinlich.
Wirklich auch mit einem anderen Fokus und ja, also so eine richtige Freude auf das sportliche, auf den sportlichen Teil spüre ich im Moment nicht.
Weil du magst Fußball ja auch. Du spielst selber Fußball, du stehst im Tor.
Ich bin Fußballtorwart. Ich hau mich jedes Wochenende in Köln in der untersten Liga auf den Kunstrasenplatz und komme mit Schrammen hier zur Arbeit. Also das Spiel mag ich und es wird sicherlich auch Momente geben bei der WM, wo ich ins Staunen geraten werde, wo es einfach auch dramatische Spiele geben wird, wo ich dann auch wieder den Reiz des Sports verfolgen kann. Aber
das privat unbeschwert gucken könntest du
also
überhaupt
ich kann,
nicht.
Ich bin nicht mehr unbeschwert, wenn ich eine Fußball-WM gucke. Ja.
Behind the Games, wer den Sport kontrolliert. Ihr könnt alle 5 Folgen in der Deutschlandfunk-App hören. Das war Unboxing News für heute. Das Team dieser Folge, Ingo Rockenberg, Uwe Bräunig, Katja Vossenberg und ich, Rahel Klein. Abonniert Unboxing News gern, dann verpasst ihr keine Folge. Danke fürs Zuhören, bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.